Ja, ihr Lieben, ich heiße euch wieder in dem wunderbaren Namen Jesus Christus ganz herzlich willkommen. Ich möchte zu Anfang der Predigt gleich mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir uns hier in deinem Namen, in deinem wunderbaren Namen wieder frei versammeln dürfen, Herr Jesus, dass wir die Gnade von dir jeden Tag empfangen dürfen, was du alles an uns tust. Dass du jetzt auch wieder hier bist und, Herr Jesus, dass du deinen wunderbaren Segen den Menschen gibst, die hier sind. Dass du dieses ganze Land segnest, Herr Jesus. Dein Land, dein Israel, Herr Jesus. Wir wollen immer dafür beten, für dein auserwähltes Volk. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du einfach diese Predigt auch, dass du meinen Mund öffnest, dass ich dein wunderbares Wort verkündigen kann. Und Herr Jesus, dass du die Herzen hier in diesem Raum, die hier sind, dass du sie öffnest. Einfach, dass sie dein Wort in sich reinlassen, dass sie deine Liebe, deine Güte und deine Barmherzigkeit, dass sie das spüren, Herr Jesus. Dafür danke ich dir von Herzen. Deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, ich habe über diese Predigt einen Psalm gestellt, den Psalm 37, Vers 5. Und da steht so schön: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das finde ich so schön, da darf ich vielleicht ein kleines Zeugnis von gestern, weil es so aktuell ist, gerade mal geben. Ich bin gestern Motorrad gefahren und da bin ich stehen geblieben, da ging gar nichts mehr, die Elektrik hat versagt. Ging gar nichts. Ich habe die Fahrt auch dem Herrn Jesus in die Hand gegeben. Und dann kam der ADAC, konnte gar nichts machen. Und da war in diesem Ort, wo ich stehen geblieben bin, da war doch genau in diesem Ort wohnt ein Mechaniker, der in der Motorradwerkstatt, wo mein Motorrad immer hinkommt, der wohnt da. Da konnte ich es ihm auf dem Hof fahren, also rollen, bergrunter, nicht berghoch. Und dann nimmt er das am Dienstag mit und dann fährt er das in die Werkstatt und repariert es. Ja, und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Hey, ihr Lieben, immer wieder, es gibt so viele Kleinigkeiten. Wir erleben eigentlich jeden Tag immer wieder neu Wunder mit unserem Herrn Jesus, wenn wir ihm unsere Wege anempfehlen. Ja, ich habe noch gleich eine verrückte Frage zu Anfang der Predigt an euch. Was meint ihr? Ist die Welt, in der wir zurzeit leben, verrückt? Also ich persönlich glaube schon. In den Nachrichten hörst du immer wieder von Kriegen, ganz schlimme Nachrichten, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Ja, von Kriegen in der Ukraine, in Palästina, im Irak, von Wahlen in Kolumbien und von Erdbeben in Venezuela. Ja, und von vielen anderen schlimmen Dingen. Oder fragen wir vielleicht mal anders, ist die Welt heute vielleicht verrückter, als sie früher einmal war? Manchmal scheint es so und doch sagen viele Menschen, das war schon immer so. Ich habe im Internet mal nachgeforscht und folgende Gleichung zu dieser Frage gefunden. In den letzten 3500 Jahren Menschheitsgeschichte herrschte nur 250 Jahre Frieden. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass diese Umbrüche, die wir heute auf unserer Erde erleben, nicht grundsätzlich neu sind, wenn auch der technische Fortschritt und gerade die Digitalität heute so manches ermöglicht, was es früher eigentlich gar nicht geben konnte. Aber die massiven Umbrüche, die durch die Naturkatastrophen, Kriege und Hungersnöte und auch durch Herrschaftswechsel ausgelöst wurden, hat es bei genauerem Hinsehen eigentlich schon immer gegeben. Der Unterschied von damals zu heute, dass die Auswirkungen heutzutage nicht mehr nur lokal bedingt sind. Es sind auch nicht mehr nur nationale Themen, es sind internationale Themen. Die digitale Nachrichten- und Informationstechnik, das Internet und Social Media ermöglicht eigentlich heute jeden Bürger auf diesem Planeten immer aktuell auf dem neuesten Stand dabei zu sein. Digital, live dabei. Ja, in der modernen Welt bin ich live dabei, wenn in Kalifornien die Wälder brennen, wenn auf den Philippinen ein Tsunami tobt, wenn im Nahen Osten die Kriege wüten, wenn im fernen Venezuela ein Erdbeben die Region zerstört. Und gerade Menschen, die an den lebendigen Gott glauben, für sie waren es schon immer Herausforderungen, mit veränderten Situationen klarzukommen und in diesen neuen Situationen geistliche Herausforderungen auch zu spüren. Und im Glauben stark zu bleiben, trotz Verfolgung, Vertreibung, Anfeindung und trotz massiver Umbrüche.
Und wenn wir mal in die Bibel schauen, finden wir viele Tatsachenberichte von Menschen, die neue Lebenssituationen bewältigen mussten, in Umbruchszeiten, ja in einer verrückten Welt. Ihr Lieben, wenn Josef von den eigenen Brüdern verkauft wird und in fernen Ländern als Sklave arbeiten muss und er trotz dieser persönlichen Schicksalsschläge und Leiterfahrungen dem Gott Israels treu bleibt und so am Ende resümieren kann, die Menschen haben es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Und wenn Abraham von Gott den Auftrag erhält, sein Heimatland in Ur zu verlassen und er ohne Routenplaner und Navi in die Ferne zieht und Gott ihm seinen Glauben und Gehorsam anrechnet und Abraham zum Segen für die gesamte Menschheit wird. Oder das Josua-Buch berichtet vom Einzug von Gottes auserwähltes Volk in das gelobte Land, das Ende einer jahrzehntelangen Wüstenwanderung nach 400 Jahren Sklaverei in einem fremden Land. Und mir ist so bewusst geworden, dass wir gerade von solchen verrückten Geschichten aus der Bibel eigentlich heutzutage ganz, ganz viel lernen können. Ich meine, es war eine verrückte Zeit damals, anders kann man die Jugend zum Beispiel von Daniel gar nicht beschreiben. Weil ich habe für heute Morgen das erste Kapitel vom Daniel-Buch habe ich mal mitgebracht. Und so wollen wir uns mal in seine verrückte Welt, wollen wir uns mal heute Morgen hineindenken. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Leben im Gegenwind oder Leben in Umbruchszeiten, der Plan Gottes. Ja, auch Daniel hat in prophetischen Umbruchszeiten, hat er beschrieben, die tausende von Jahren später, also gerade zur heutigen Zeit, geschehen sollen. Ihr Lieben, das war der Plan Gottes. Also es war eine verrückte Zeit damals, anders kann man die Jugend von Daniel gar nicht beschreiben. Es war eine Zeit geschichtlich so 600 vor Christus. Und zu dieser Zeit haben die Babylonier Assyrien und auch Ägypten besiegt und sind zur herrschenden Macht im Mittelmeerraum geworden. Der Mann an der Spitze dieses babylonischen Reiches, der hieß ein Mann namens Nebukadnezar. Ein sehr fähiger Mann, der gigantische militärische Siege errungen hat und unter dessen Herrschaft es dem eigenen Volk gut ging. Und dieser Nebukadnezar ist ein sehr religiöser Mann, der den Göttern seines Landes sehr verbunden ist. Und zu dieser Zeit hat er sich mit Ägypten, auch Juda und das bestehende Südreich von Israel einverleibt. Und damit beginnt eine große Deportationswelle, und zwar der führenden Oberschicht von Juda. Ich meine, das hat folgenden Grund. Es ist mehr als geschickt von diesem Herrscher, weil nimm einem besiegten Volk die Führenden, die schlauen Köpfe, und zwar diejenigen mit Bildung und Wissen. Und du kannst sicher sein, dieses Volk kommt so schnell nicht mehr auf die Beine. Und zusätzlich plünderte Nebukadnezar den jüdischen Tempel und leibte sich den Tempelschatz ein mit all seinen Kostbarkeiten. Ich meine, das war auf der einen Seite materielles Interesse, auf der anderen Seite Provokation und eine demütigende Machtdemonstration. Er zeigt eigentlich dem Volk Israel Folgendes: Seht her, euer Gott ist besiegt. Der ist zu nichts mehr nütze, denn jetzt herrschen die Götter Babylons. Ihr Lieben, kennen wir das irgendwoher? Das war das, was wir Christen im christlichen Abendland, hier in diesem sogenannten Abendland, gleicht auch einem Raubzug. Der christliche Glaube ist zu einem liberalen und zu kompromissbeladenen Christentum geworden, das sich mit anderen Religionen und den Mantel der Toleranz umgarnt, indem die Grundlage unseres Glaubens, das lebendige Wort Gottes, die Bibel, entweder aufgeweicht wird oder nur noch ein Tenor verbreitet wird, das den Menschen gefällt, was sie hören wollen. Man gibt sich viel Mühe, aus dem Kreuzchristentum ein Wohlstandschristentum zu machen. Ja, die Verkündigung des Wortes Gottes in seiner Wahrheit kann sehr schnell Anfeindung, Schikane, Hohn und auch Spott und auch Ausgrenzung auf und drauf kommen lassen, auch in unserem Land. Ihr Lieben, wer die Bibel ernst nimmt, wird schnell als Fundamentalist, als Extremist angesehen. Und die Botschaft, die dahinter steckt, wir lösen euer langweiliges, ewiges, gestriges, ethisch und moralisch viel zu anspruchsvolles Christentum ab. Die Zeiten haben sich definitiv geändert und das heißt, jetzt herrschen andere Götter. Nun richten sich die Scheinwerfer im ersten Kapitel von Daniel auf eine konkrete Gruppe von Menschen. Aus der Masse der Deportierten sollen jetzt einige junge Leute herausgesucht werden, sozusagen die Creme de la Creme. Gut aussehend, aus vornehmen Familien, wohlerzogen und gebildet. Und diese jungen Männer sollen von dem Obersten der Hofbeamten, einem gewissen Aschpenas, nach Babylon auf den Hof des Königs gebracht werden. Dort sollen sie eine 3-jährige Ausbildung erhalten. Und diese Aktion ist aber keine formale Geschichte, nein, es hat auch einen psychologischen Hintergrund. Die Jugendlichen sollen ganz in die religiöse und kulturelle Geschichte der babylonischen Welt hineingetaucht werden. Die Schriften und Chaldeer beschäftigen sich mit der Politik und den großen Taten der Babylonier. Es waren Traumdeutungsbücher und religiöse Schriften. Ich meine, auf diese Art und Weise wurden den Jüngern beigebracht, die Götter des Landes zu preisen und anzubeten. Das heißt im Klartext, 3 Jahre Indoktrination. Es war eine regelrechte Gehirnwäsche. Mit dem Ziel weg vom Gott Jahwe und dem Judentum hin zum gebildeten religiösen Babylonier. Kennen wir das nicht irgendwoher? Was ist mit den heutigen Mädchen, mit Multitasking, mit Social Media, mit Facebook und Co., was mit unseren aufnahmefähigen jungen Menschen heutzutage gemacht wird, ist nichts anderes als eine groß angelegte Gehirnwäsche. Und auch Umerziehung. Entweder du bist dabei oder du bist weg. Entweder digital oder du bist tot. Und das wiederum heißt keinerlei sozialer Umgang. Und ihr Lieben, die Einsamkeit gerade bei jungen Menschen ist eine Volkskrankheit hier in diesem Land. Der Selbstwert, die Identität gerade von jungen Menschen wird nur noch digital definiert. Man erhält sein Selbstwertgefühl durch Likes, durch Follower. Unsere jungen Leute sind einem enormen Druck ausgesetzt und brauchen deswegen unsere Ermutigung und auch Unterstützung. Dass sie sich eben nicht das Hirn rauswaschen lassen und dass Algorithmen nicht die Meinung bilden, sondern dass sie prüfen und kritisch hinterfragen, was mit ihnen passiert. Jetzt richtet sich wieder die Scheinwerfer auf unsere kleine Gruppe von Daniel, auf 4 junge Männer aus dem Stamme Juda. Daniel, Hanania, Mishael und Asaria. Was diesen 4 Freunden nun erleben, ist die Krönung der Umerziehung. Sie bekommen neue Namen. Man jemandem neue Namen zu geben, bedeutet immer, seine alte Identität wegzunehmen. Und dahinter steckt die Botschaft, du bist jetzt ein anderer, eine neue, von mir erschaffene Person und du stehst jetzt ab jetzt unter meiner Herrschaft. Auch in der Bibel werden neue Namen vergeben. Aus Jakob wurde Israel. Aus Abraham wurde Abraham. Aus Simon wurde Petrus der Fels. Ich meine, diese Menschen laufen aber fortan unter der Flagge des Reiches Gottes, mit dem Unterschied, dass uns Jesus nicht unsere Identität berauben will, sondern diese erlöst und erst zur vollen Entfaltung bringt. Und dass wir die Person werden, die wie unser Schöpfer es sich gedacht hat, ihr Lieben, der Plan Gottes. Bei Daniel und seinen Freunden war es anders. Sie erhielten alle Namen, die etwas mit den babylonischen Göttern zu tun hatten. Und auch hier die Botschaft, euer alter Gott ist jetzt endgültig bis in die Tiefen eurer Identität vernichtet. Aus Daniel wurde Belsatschar, aus Hanania wurde Sedrach, aus Mishael wurde Mesach und aus Acharia wurde Abednego. Hierzu finde ich spannend, dass der Schreiber des Daniel-Buches sich überhaupt nicht an dieser neuen Namensgebung stört. Er spricht die 4 Jugendlichen im Buch Daniel weiterhin mit ihrem alten Namen an. Und für Daniel und seine Freunde bricht nun das Zeitalter der babylonischen Götter an. Stellt euch mal vor, die Welt von Daniel und seinen Freunden stand in jeder Beziehung auf dem Kopf. Es war eine total verrückte Welt. Sie waren isoliert von ihrer Familie, von ihrer Kultur, von ihrem Glauben. Sie waren heimatlos, Sie werden indoktriniert und ihre Identität beraubt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre in dieser Situation. Wie hätten wir uns verhalten? Aber das Schöne an Gottes Wort ist, es ist aufbauend, es ist eine Gotteskraft. Ja, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn. Und genauso aufbauend geht es in unserer Bibelstelle in Daniel weiter. In Vers 8 lesen wir, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, oder aber Daniel war entschlossen. Ihr Lieben, dieser Entschluss ist wie eine Vollbremsung. Aber Daniel. Bisher haben wir darüber gesprochen, wie die vier Jugendlichen in einen Strudel sind, der sie nach unten reißt. Keine Chance, da wieder rauszukommen. Ihr Schicksal war vorprogrammiert. Aber Daniel war entschlossen. Ich finde, es war ein klares, trotziges Fußstapfen, das deutlich macht, nicht mit uns. Nebukadnezar, du kannst zwar unsere äußeren Umstände bestimmen, aber unser Innerstes, darüber hast du keine Macht. Wir werden unsere Gedanken, unsere Überzeugungen und erst recht nicht unseren Glauben an deine Vorgaben anpassen. Ich meine, auch heute finden wir, du und auch ich, solche Situationen immer wieder in unserem Leben. Du steckst möglicherweise in Sachzwängen, die dir nicht viel Spielraum lassen, oder du bist Kräften ausgeliefert, die dich bestimmen oder die dich dominieren wollen. Vielleicht an der Schule, am Arbeitsplatz, in deinem gesellschaftlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder manchmal auch sogar in der Familie. Und wenn du solche Situationen kennst, dann denk bitte immer dran, als Jesus-Nachfolger ist es in dir immer die Freiheit, die es dir erlaubt, dass du auch mal trotzig mit dem Fuß aufstampfen kannst. Du hast die Freiheit zu sagen, nicht mit mir. Denn niemand kann dich zwingen zu übernehmen, was von außen auf dich hereinströmt. Ich meine, du bist kein Chamäleon. Du kannst deine Farbe behalten und auch weiterhin deine Farbe bekennen. Außerdem hast du mit Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes eine unsichtbare Kraft, die dir alles, aber auch alles ermöglicht, auch Nein zu sagen. Ja, und wie setzt Daniel diese Vollbremsung ein? In Vers 8 steht, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit den Königsspeisen und dem Wein, das er selbst trank, nicht verunreinigen wollte. Die Speisen entsprachen nicht den jüdischen Reinheitsvorschriften und kamen oft von den Ständen der Opfergaben für die babylonischen Götter. Ja, es war eine Vollbremsung. Daniel sagt Nein und demonstriert mit seinen Freunden Standfestigkeit. Und das ist jetzt vielleicht auch mal eine Frage an dich und auch an mich. Kennen wir unseren Punkt, wo ein Aber, ein Nein oder vielleicht auch eine Vollbremsung kommen muss? Hören wir auf die Stimme unseres Herrn? Das muss nichts Weltbewegendes sein, aber oft sind es nur die kleinen Dinge, wo wir Zeichen setzen können und auch Zeichen setzen müssen. Sind es die Seiten im Internet, die wir nicht öffnen? Ich werde nicht mal die Klappe halten, wenn die Kollegen am Arbeitsplatz über andere Kollegen herziehen, über ihn lästern. Oder bei einem Konflikt in der Gemeinde nicht hintenrum noch alles anheizen, sondern einfach mal direkt mit den Betroffenen zu reden. Dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes ein Licht bin und den Mainstream nicht mitmache? Dass ich in Ruhe und Selbstbeherrschung zeige und nicht lautstark bei Diskussionen mein Recht einfordere? Ihr Lieben, dass ich in Liebe Toleranz zeige und niemanden wie auch immer verurteile. Kennt ihr das? In Liebe? Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt nicht erbittern und sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit und sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Wenn ich diese Verse in 1. Korinther 13 so lese, stelle ich schon fest, wie weit ich noch von dieser Liebe Jesu weg bin. Das alles sind Kleinigkeiten und ich muss es euch eigener Erfahrung sagen, die sind schwer umzusetzen, diese Kleinigkeiten. Sehr schwer im reellen Leben zu leben. Das können wir gar nicht schaffen, ihr Lieben, da brauchen wir Unterstützung. Aber sind es denn nicht diese Kleinigkeiten, mit denen wir in Jesus, durch Jesus und auch für Jesus immer ein Stückchen mehr im Glauben wachsen können? Und wer Großes im Reich Gottes bewirken will, der wird in den Kleinigkeiten treu üben dürfen, auch mal barmherzig oder auch mal demütig sein. Und für Daniel war der Punkt jetzt da, er bittet den obersten Hofbeamten, sich nicht an den Speisen der königlichen Tafel verunreinigen zu müssen. Also ich finde es einfach genial, weil Daniel, der Entschlusskraft ist eine Vollbremsung, aber die Form, wie er seine Entschlüsse umsetzt, hat nichts Rebellisches, nichts Rechthaberisches und auch nichts Gesetzliches. Daniels Standfestigkeit ist in eine höfliche Bitte gekleidet. Und Gott wirkt auf geheimnisvolle Art auch mit dieser freundlichen, umgänglichen Art des Daniel zusammen und öffnet so das Herz des Oberkämmerers für das Anliegen Daniels und seine Freunde. Vertrau auf ihn, er wird's wohl machen. Ihr Lieben, es ist nicht egal, wie wir unsere Standfestigkeit leben, wie wir unser Christsein leben und wie wir in der Nachfolge Jesu konsequent sind. Es ist nicht egal, ob ich für meine Mitmenschen ein Sympathie träge, trotz meines konsequenten Glaubens an Jesus Christus bin, an dem sich die Menschen vielleicht ein Beispiel nehmen können, oder ob ich in ihren Augen eher ein nörglerischer, gesetzlicher Unsympath bin, der mit seinen bizarren Ansichten und Gebaren überall aneckt. Achten wir doch mal drauf, dass wir mit unserer Persönlichkeit und mit dem, wie wir auf unseren Nächsten zugehen, nicht dem Wirken Gottes im Wege stehen. Und das heißt ganz klar, geh in Liebe auf deinen Nächsten zu, predige das Evangelium, zeige den Menschen, dass du anders bist und lass den Heiligen Geist durch dich wirken. Allerdings ist das nicht immer voller Leichtigkeit und Jesus hat meines Wissens nie gesagt, dass es ein schöner, entspannter Ausflug wird, wenn wir ihm nachfolgen. So mit romantischem Sonnenuntergang und so. Und genauso ergeht es Daniel und seinen Freunden. Dieser Ishpanas hat ja vom König klare Anweisungen erhalten, wie die jungen Männer zu versorgen sind. Und in Vers 10 sagt er zu Daniel: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wo er würde sehen, dass eure Angesichter jämmerlicher wären, denn der anderen Knaben, so brächtet ihr mich beim König um mein Leben. Finde ich eine schöne Luther-Übersetzung. Ja, dieser Mann hat echt ein Problem mit dem Anliegen von Daniel. Er hat Todesangst. Und wieder ist es genial, wie Daniel mit seinem Partner umgeht. Er geht in seiner Entschlossenheit nicht über Leichen, sondern er ist kompromissbereit und auch kreativ. Um Ashpenas Verständnis zu zeigen und nicht in Verlegenheit zu bringen, wendet er sich an den Mann, der direkt für seine Versorgung zuständig ist. Mit ihm bespricht Daniel sein Vorhaben und er handelt einen diplomatischen Deal aus. Vers 12: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage lang und lass uns geben Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Je nach dem Ergebnis brechen wir unser Deal ab oder du entscheidest, wie es weitergehen soll. Merkt ihr was? Er steckt seinem Gegenüber, soweit es irgendwie auch nur geht, die Hand entgegen und ebnet seinem Gegenüber den Weg mitzugehen. Damit zeigt Daniel den anderen, auch dir und auch mir, dass wir unserem Gegenüber als Nächsten eine zugewandte Haltung zeigen, dass wir grundsätzlich für den anderen sind, dass wir mit Liebe, Verständnis und auch Respekt auf unseren Nächsten zugehen. Es ist nicht egal, ob wir unserem Gegenüber signalisieren, dass wir ihn verstehen und bereit sind, mit ihm nach Lösung zu suchen, kompromiss- und verständnisvoll zu sein, oder ob wir hart, konsequent, dogmatisch an unserer Linie festhalten. Bei aller Konsequenz in der Nachfolge Jesu sollte in unserem Leben immer die Menschenfreundlichkeit und auch die Liebe Gottes durch uns durchschimmern. Und das Motiv dieser Vorgehensweise, einen Weg zu suchen, den beide gehen können, ist keine Anpassung, das ist auch keine Angst vor der Konfrontation, sondern es ist die tiefe Überzeugung, dass das Reich Gottes selbsterklärend ist. Sollen wir nicht aus diesem Grunde ein Licht und ein Salz in dieser Welt sein? Sollen die Menschen nicht an unserem Verhalten sehen, dass wir anders sind? Dass wir Kinder des Höchsten sind? Und deswegen wird sich Gottes Reich durchsetzen und die Qualität dessen, was Gott sagt, ihr Lieben, die wird sich bewähren. Er baut sein Reich in dieser Welt. Es ist sein unbeschreiblich perfekter Plan und umgesetzt von einem perfekten Planer. Amen. Ja, ihr Lieben, wir müssen nicht unbedingt die große Welle machen, sonst können wir gerne ganz gerne nach ganz unten und niederschwellig anfangen. Lasst uns demütig sein und verstehen, auch in den ganz kleinen Dingen ist Gott. Dann ist es eben nur ein bisschen Gott. Aber ihr Lieben, auch ein bisschen Gott reicht, um alles von Gott mit Gott durchdringen zu lassen. Ich muss euch ehrlich sagen, dieser Gedanke hat mir persönlich sehr geholfen. Wenn es um meine Freunde, um vielleicht mal Familienmitglieder, Verwandte und auch Arbeitskollegen geht, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, die den Schritt noch nicht gegangen sind. Ich meine, ich wünsche mir von Herzen, dass diese Menschen Jesus kennenlernen und ihm ihr Leben anvertrauen. Leider kann ich da wenig tun. Weil ich auch in meinem Leben mit Jesus nur klein und schwach bin, aber ich darf solche Themen, meine Probleme und meine Sorgen an Jesus abgeben und er wird es machen. Und zwar nach seinem Plan. Denn er ist in meiner Schwachheit mächtig. Und was ich machen kann, ist ab und zu einen kleinen Impuls in das Leben dieser Menschen hineinsprechen. Mit Gottes Kraft kann ich in Liebe auf meinen Nächsten zugehen und kann mit seiner wunderbaren Geisteskraft seinen Segen in meinem Umfeld weitergeben. Und das ist es, was mich ermutigt, dass ich darauf vertrauen kann, dass sich das Reich Gottes in mir, in dir, selbst erklärt und meine Mitmenschen dadurch sehen, es lohnt sich wirklich, mit diesem Jesus zu leben. Wisst ihr eigentlich, wie Paulus es gemacht hat, um Gottes Reich zu bauen und um das Evangelium zu predigen, um seinen Nächsten Liebe, Respekt und Entgegenkommen zu zeigen? In 1. Korinther Kapitel 9, Vers 19 steht, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, auf dass ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Den unter dem Gesetz bin ich einer von dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, auf das ich an ihm teilhabe. Amen. Ja, ihr Lieben, an unserer Geschichte mit Daniel und an seinen Freunden können wir so schön sehen, dass Gott sich zu Daniels Entschlossenheit stellt, zu seiner liebenswürdigen Kompromissbereitschaft. Er wird es wohl machen. Ja, es wird so schön in Vers 14 beschrieben, der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sah Daniel und seine Freunde kräftiger, gesünder aus als alle anderen, die von den königlichen Speisen bekamen. Ja, befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue auf ihn, denn er wird es wohl machen. Und Gott gibt bei Daniel noch einen drauf, Vers 17, Gott schenkt den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Dadurch waren sie schon bald im gesamten Wissen Babylons vertraut. Und Daniel erhielt noch eine Gabe on top von Gott. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Dadurch bestehen die Freunde die anschließende Prüfung mit Bravour und sitzen somit im Zentrum der königlichen Machtzentrale. Und in Vers 20 steht, Und immer, wenn der König, der große Herrscher Nebukadnezar vor 4 schwierigen Entscheidungen stand und auf ein sicheres Urteil angewiesen war, fragte er die 4 Freunde um Rat. Und ihr Lieben, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da schmuggelt Gott seine besten Leute in das Zentrum der damaligen Weltmacht und der Herrscher dieser Weltmacht merkt es noch nicht einmal. Er meint, er hätte sich die vier Jugendlichen zu seinen perfekten Beratern erzogen, hat eigentlich nichts verstanden, was hier passiert. Und das ist es, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Auch wenn die äußeren Umstände noch so widrig sind, auch wenn wir heute in einer total verrückten Welt leben, dürfen wir ein Zeugnis sein. Rund um uns herum ist Unsicherheit, sind viele, sehr viele Fragen. Das seit Jahren, seit Jahrzehnten liebgewonnene Wohlstandsleben ist in Gefahr. Die Zukunft ist ein dunkles Loch geworden. Und gerade für die Menschen, die doch immer alles unter Kontrolle haben wollen. Ihr Lieben, und dann breitet sich Angst aus. Und wenn uns manchmal Leid und Schmerz und Sorgen und Gedanken abfallen lassen wollen vom Glauben, wenn die Nachbarn, wenn die Verwandten, die Freunde über dich lästern, wenn alles so traurig und verloren aussieht, dann sei gewiss. Jesus ist da. Er sagt in dem Psalm nicht ohne Grund immer und immer wieder, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, er steht dir bei, er ist die Kraft, die du benötigst, um durch das dunkle Tal zu wandern. Er wird dir einen Tisch im Angesicht seiner Feinde aufbauen, er wird seine starke Hand über dich halten, er wird dich beschützen. Gott ist treu. Der allmächtige und große, heilige, unbegreifliche Gott setzt seinen wunderbaren Plan, der seit Urzeiten besteht, er setzt ihn um. Und so heißt es im Psalm 18, Vers 31, Gottes Weg ist vollkommen, das Wort des Herrn ist durchläutert, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und so heißt es in unserem Bibeltext, er wird es wohl machen. Ihr Lieben, mir macht das immer wieder Mut in den aktuellen Themen, die sich gerade um uns herum bewegen. Ob es damals die Pandemie war, vor vielen Jahren, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Ob es die Kriege in Europa oder im Nahen Osten sind oder ob es die vielen Sorgen und Nöte sind, die jeder von uns on top noch mit sich herumträgt. Inmitten einer verrückten Welt des Daniels, aber auch in deiner und in meiner verrückten Welt, hält Gott immer die Fäden in seiner Hand und eins weiß ich, und das ist gewiss. Gott wird seinen perfekten Heilsplan bis ins Detail ausführen, denn er ist der perfekte Planer und Gottes Reich wird sich durchsetzen, ihr Lieben. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertrau auf ihn, denn er wird's wohl machen. Glaubst du das?